Deutschlandfunk. Hintergrund.
Initiative gegen Ausbeutung. Neues EU-Recht gegen Lohn- und Sozialdumping. Eine Sendung von Ludger Fittkau.
Es lebe die Europäische Republik!
Viva la Repubblica Europea! Agie Evropska Republika!
Es lebe die Europäische Republik!
Es lebe
die Europäische Republik!
Frankfurter Schauspielerinnen und Schauspieler rufen vom Balkon des Römers, dem Rathaus von Frankfurt am Main, die Vereinigten Staaten von Europa aus. Eine Kunstaktion, an der sich die Bürgerbewegung Pulse of Europe beteiligt. Maria Fernanda Wegstein macht sich keine Illusionen. Sie weiß, wie weit entfernt die Idee von den Vereinigten Staaten von Europa von der politischen und vor allem sozialen Wirklichkeit in der Europäischen Union heute ist. Doch die gebürtige Spanierin nimmt seit 2016 regelmäßig an den Aktionen der Bürgerbewegung Pulse of Europe teil, weil sie eine Hoffnung nicht aufgeben will.
Irgendwann mal, das ist so mein Traum, irgendwann mal sollen die 27 Länder ein gleiches Level haben. Das ist so mein Traum, dass jemand in Finnland genau sich wohlfühlt wie in Portugal, genauso viel verdient, genau die gleichen Chancen hat.
Die gleichen Chancen wie ihre europäischen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die haben rumänische oder bulgarische Wanderarbeiter auf den Baustellen in Frankfurt am Main längst noch nicht. Zwei von ihnen haben sich entschlossen, über ihre Arbeitsbedingungen zu sprechen. Michael Baumgarten vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen hat den Kontakt vermittelt. Die beiden Rumänen wollen anonym bleiben. Michael Baumgarten übersetzt.
Sie arbeiten auf Bau als Maurer, Bautischler, Einschaler, Eisenbieger und er arbeitet auch noch als Kranfahrer.
Mehr als das Doppelte als in ihrer Heimat verdienen die Rumänen auf den Baustellen im Rhein-Main-Gebiet, erzählen sie. Dennoch werden sie von der Firma, die sie angestellt hat, betrogen. Denn diese Firma zahlt ihnen einen Teil ihres Lohns schwarz aus und spart sich damit einen Teil der Sozialleistungen für die Rumänen.
Sie sind in einem System beschäftigt, das so von Serben dominiert wird, von serbischen Staatsangehörigen. Sie arbeiten in der Regel 10 Stunden pro Tag und sind in so einem System der Schwarzarbeit, wo 50-50. Das heißt, ein Teil des Lohns wird offiziell bezahlt aufs Konto mit Lohnabrechnung und der Teil wird schwarz bezahlt. Und so kommen sie in der Woche auf 55 Stunden und haben also durch dieses System im Grunde genommen keine Ansprüche auf Rente, verlieren Ansprüche auf Lohnfortzahlung und bekommen auch keinen Urlaub.
Robert Feiger ist Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, kurz IG Bau. Die Gewerkschaft setzt nun stark auf die Europäische Union, wenn es darum geht, die Ausbeutung europäischer Wanderarbeiter auf deutschen Baustellen zu stoppen. Es geht um die Unterbringung und auch um Tariflöhne. Das rechtliche Instrument ist die sogenannte Entsenderichtlinie der EU. Dieses europäische Gesetz regelt auch den Einsatz von Bauarbeitern in anderen EU-Mitgliedstaaten und ist 2017 reformiert worden. Nun muss die veränderte Richtlinie in den Mitgliedstaaten, auch in Deutschland, in nationales Recht umgesetzt werden. IG-Bauchef Robert Feiger.
Ja, die ist aus unserer Sicht deshalb so wichtig, weil sie künftig ermöglicht, dass nicht nur allgemeinverbindliche Mindestlöhne oder der gesetzliche Mindestlohn künftig für Entsendeunternehmen und damit auch für die Entsendebeschäftigten gilt, sondern sozusagen eigentlich alle tariflichen Bestandteile, also wie beispielsweise Erschwernis-Zuschläge, Sonntagszuschläge etc. etc. Und insbesondere auch, weil künftig keine Unterkunfts- und Anreisekosten mehr vom Lohn abgezogen werden können. Da ist bisher ganz erheblicher Missbrauch getrieben worden.
Robert Feiger beschreibt, wie dieser Missbrauch bisher konkret funktioniert. Die Firmen, die die südosteuropäischen Wanderarbeiter auf die deutschen Baustellen schicken, behalten einfach einen Teil des Lohns für eine völlig überteuerte Unterkunft ein. Damit drücken sie erheblich die Lohnkosten.
Hier werden wirklich Wucherpreise von Entsendearbeitnehmern für ich sage mal, Barackenunterkünfte, Containerunterkünfte abgezogen vom Lohn, die dann wieder deutlich unter die Mindestlöhne führen. Und sozusagen ist das eine echte Mogelpackung bisher gewesen. Ich bekomme zwar auf dem Papier meine 13 Euro Mindestlohn, aber zahle zum Schluss 400 Euro für 5 Quadratmeter Bett.
Diese Erfahrung machen auch die beiden rumänischen Bauhandwerker, die dem Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen in Frankfurt am Main anonym berichten.
Also sie sind nicht zufrieden mit der Unterkunft, zahlen 300 Euro für ein Bett in einem Vierbettzimmer und das sind sehr anstrengende Bedingungen.
Malermeister Felix Diemerling kennt sogar solche Unterkünfte, die er schlichtweg für unmenschlich hält. Diemerling ist Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main.
Wir hatten zum Beispiel 2013 die Situation, dass auf dem Frankfurter Abbruchgrundstück Arbeiter in Mülltonneneinhausungen genächtigt haben. Da waren auch Bilder abgebildet. Das hat mich damals sehr betroffen gemacht und für so ein reiches Land wie Deutschland auch ein Stück weit beschämt. Das ist jetzt sicherlich ein drastischer Fall, aber das darf halt auch nicht vorkommen. Was noch häufiger der Fall ist, ist, dass kleine Wohnungen angemietet werden und dann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung 10, 15 Menschen untergebracht werden. Meistens müssen sie noch eine relativ hohe Miete dafür bezahlen, sodass da auch nochmal Geld mitgemacht wird. Und das sind natürlich Zustände, die unmenschlich sind.
Felix Diemerling hat nun mit der Maler- und Lackiererinnung eine Initiative Faires Handwerk gestartet. Damit sollen sozialverträgliche und faire Arbeitsbedingungen in der gesamten Branche durchgesetzt werden. Die Innung will neben der menschenunwürdigen Unterbringung von Bauarbeitern vor allem auch Lohndumping und Schwarzarbeit auf den Baustellen der Region verhindern, um selbst konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja, wir haben also eigentlich zwei wesentliche Punkte, die beide in letzter Konsequenz dazu führen, dass wir keinen gesunden Marktpreis mehr haben, weil eben Marktteilnehmer Regeln bewusst umgehen. Im Wesentlichen ist es die Sub-Sub-Unternehmerkette, an deren Ende dann meistens Scheinselbstständige stehen, die in Wahrheit rechtelose Tagelöhner sind, nur deswegen zu Scheinselbstständigen gemacht werden, um Arbeitnehmerrechte zu umgehen. Angefangen bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall über Arbeitsschutz, über eine ordentliche Bezahlung mit Mindestlohn mal als untere Grenze und so weiter. Und natürlich, wenn all diese Regeln umgangen werden, kann der ehrliche Unternehmer einfach nicht mehr mithalten, weil der Marktpreis kein ehrlicher Marktpreis mehr ist.
Sie hätten es sich nicht vorstellen können, wie sie hier in Deutschland ausgenutzt werden, erzählen die beiden Rumänen in den Räumen des Europäischen Vereins für Wanderarbeiterfragen. Dadurch, dass sie einen Teil ihres Lohnes nur schwarz ausgezahlt bekommen, verlieren sie Rentenanteile. Kranken- oder Urlaubsgeld wird ihnen ebenfalls vorenthalten. Das erleben nicht nur Rumänen, auch auf staatlichen deutschen Baustellen, auf denen Subunternehmen aktiv sind. Ivan Ivanov berät hier vor allem bulgarische Wanderarbeiter, da er selbst bulgarische Wurzeln hat.
Unabhängig jetzt von der Art und Weise, wie die Menschen ausgebeutet werden, viele dieser Baubetriebe, die jetzt Arbeitnehmer aus Mittel- und Osteuropa haben und nicht ordentlich bezahlen bzw. nicht ordentlich anmelden, bei denen ist es einfach so, dass die natürlich so rasch wie möglich einen großen Profit auf den Rücken der Menschen schlagen wollen. Es ist auch häufig so, dass die Menschen auch nicht deren zustehenden Lohn bekommen. Entweder wird einfach ein Teil des Lohns nicht bezahlt oder sie werden einfach komplett gar nicht bezahlt.
Dieser systematische Betrug an den Bauarbeitern ist international organisiert. Wanderarbeiterberater Michael Baumgarten spricht von der kriminellen Energie, die in diesem Bereich herrscht.
Also man kennt so ein paar Größen im Geschäft, da kennt man die Namen, da kennt man auch die Firmen, die mittlerweile zum Teil auch wirklich schon sehr groß geworden sind, aber es tauchen dann immer wieder kleine Firmen auf. Es gibt so eine gewisse Überschneidung mit der organisierten Kriminalität, wo man auch wirklich merkt, dass da Informationsaustausch geschieht und dass die Leute sehr sensibel auf ändernde Rahmenbedingungen reagieren. Wenn jetzt zum Beispiel mehr Zollkontrollen sind, kommt es seltener vor, dass Leute wirklich zu 100% schwarz arbeiten, sondern werden dann mehr solche Verträge geschlossen, wie wir hier schon gehört haben.
Rund 30 Kilometer westlich von Frankfurt das Stadtschloss in Wiesbaden. Das Gebäude aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beherbergt heute den Hessischen Landtag. Lucia Puttrich hat zum Gespräch in den schönen alten Kabinettssaal des Schlosses gebeten. Die CDU-Politikerin ist hessische Ministerin für Europaangelegenheiten und kennt die Probleme mit Schwarzarbeit und anderen illegalen Machenschaften auf dem Bau schon seit langem. Auch aus eigener Anschauung. Denn Lucia Puttrich stammt aus einer Malermeisterfamilie und hat selbst eine Zeit lang im elterlichen Betrieb gearbeitet. Im Gespräch gibt sie auch zu bedenken, dass viele der osteuropäischen Handwerker, die hier als Billiglohnkräfte ausgenutzt werden, im wirtschaftlichen und sozialen Alltag ihres Heimatlandes oft fehlen.
Ich glaube, man darf den sozialen Aspekt nicht ganz aus den Augen lassen, wobei auch eins klar ist, jeder Staat ist das mal selbst dafür verantwortlich, dass es ihm wirtschaftlich gut geht, aber trotzdem ist die Europäische Union auch eine Solidargemeinschaft. Und wenn der Eindruck entsteht, dass die einen auf Kosten des anderen erfolgreich sind, dann kann eine solche Gemeinschaft auch nicht funktionieren. Und besondere Herausforderungen haben wir zum Beispiel in den Bereichen, wenn Fachkräfte aus osteuropäischen Ländern zu uns kommen und in eigenen Ländern fehlen. Insofern müssen wir auch ein Interesse daran haben, dass wir einen Angleich von Bedingungen und von Lebensbedingungen in allen Ländern haben und nicht die einen auf Kosten der anderen leben.
Lucia Puttrich kennt die Klagen von Gewerkschaften und Handwerksinnungen, dass es zu wenige staatliche Kontrollen auf den Baustellen gibt, die beispielsweise die Schwarzarbeit eindämmen und Arbeitnehmerrechte durchsetzen. Zuständig für die behördlichen Kontrollen auf den Baustellen ist der Zoll. Für den ist nicht die hessische Europaministerin zuständig, sondern der Bundesfinanzminister. Aber
wenn es Regeln gibt, dann müssen die auch eingehalten werden. Ansonsten macht sich ein Rechtsstaat oder eine Rechtsgemeinschaft unglaubwürdig. Und deshalb gehört dazu, dass wenn man Regeln hat, dass man sie auch kontrolliert.
Robert Feiger, der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, setzt dabei auf mehr Zollbeamte. Bezahlen muss sie der Bundesfinanzminister.
Da gibt es aber sehr ordentliche Signale von Olaf Scholz zwischenzeitlich, der deutlich unsere Position übernommen hat, nämlich dass weit mehr als 10.000 Beschäftigte beim Zoll künftig diese Kontrollen durchführen sollen. Das ist auch dringendst notwendig. Wir haben aktuell um die 7.000 Beschäftigte.
Kontrollen des Zolls auf deutschen Baustellen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit sowie Betrug am Fiskus und den Sozialkassen richten sich nicht gegen die Arbeiter, sondern gegen die Unternehmen, betont auch Michael Baumgarten vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen.
Da ist der Zoll zum Glück, also der Zoll ist ja die ermittelnde Behörde in dem Fall, da ist er zum Glück mittlerweile so aufgestellt, dass sie sagen, die Arbeitnehmer sind im Grunde genommen in einer Position, in der sie nicht in dem Ausmaß dafür verantwortlich gemacht werden können wie die Arbeitgeber. Denn die Arbeitgeber sind ja diejenigen, die die Anmeldung bei der Sozialversicherung vornehmen und eben die Steuern abführen müssen. Und deswegen ist das eigentlich kein Problem, dass die Leute sich selbst strafbar machen und da etwas zu befürchten haben. Es sei denn, es kann jetzt wirklich Abrede zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nachgewiesen werden.
Auf seiner Baustelle in Frankfurt am Main schildert Malermeister Felix Diemerling seine Erfahrungen mit der deutschen Zollbehörde. Gerade kleinere Baustellen wie diese Hinterhofbaustelle im Bahnhofsviertel würden de facto niemals kontrolliert. Der Zoll beschränke sich meist auf Großbaustellen, so Diemerling.
Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass sie zu wenig Personal haben. Die Planstellen, die es gibt, sind ja auch nicht alle besetzt. Die Politik tut immer so, als hätten wir jede Menge Stellen. Das sind aber nur Stellen auf dem Papier. Und was mir die Kollegen vom Zoll sagen, sie sind auch sehr stark mit Bürokratie eingebunden. Für einen Tag außen haben sie 3-4 Tage Schreibarbeit. Da müsste man sicherlich auch rangehen.
Rangehen müsste die Politik nach Meinung der Malerinnung Rhein-Main auch an die EU-weiten Ausschreibungen für öffentliche Großbaustellen. Hier werde meist der billigste Anbieter von Bauleistungen genommen, kritisiert Felix Diemerling.
Da sind die Probleme ja auch am größten. Also gerade im Bereich der öffentlichen Ausschreibung, wo sich eben jeder beteiligen kann. Und am Ende, das wird zwar auch immer anders dargestellt, aber am Ende zählt de facto nur der Preis. Es gibt zwar offiziell andere Kriterien, aber die interessieren in der Regel eher weniger. Es geht um den Preis. Und das sieht man schon an den Ergebnissen dieser Ausschreibungen. Da gibt es immer eine Gruppe, die in einem vernünftigen Preissegment ist. Und dann gibt es eine Gruppe, die sind 40-60% runter. Da weiß man als jemand, der sich ein bisschen auskennt, schon, da stimmt irgendwas nicht.
Auch an diesem Punkt hofft die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt auf die Umsetzung der neuen europäischen Entsenderichtlinie in das deutsche Recht. Das EU-Gesetz könne auch ein Hebel sein, um bei öffentlichen Ausschreibungen künftig hiesige soziale und tarifliche Standards durchzusetzen, glaubt der IG Bau-Bundesvorsitzende Robert Feiger.
Vor allem, wenn das Arbeitsministerium, sprich die Bundesregierung, jetzt diese EU-Richtlinie auch in der ganzen Möglichkeit in nationales Recht umsetzt, dann bedeutet das natürlich konsequenterweise auch, dass wir sogenannte Tariftreuregelungen bei der öffentlichen Auftragsvergabe mit einbauen können. Und das finde ich schon, sage ich mal, sehr vernünftig. Der Staat investiert knappe 20% des Bruttoinlandsproduktes, also Mitteln aus Steuern, in die öffentliche Auftragsvergabe.
Bisher müsse aber hierzulande der den Zuschlag bekommen, der das billigste Angebot mache, so Robert Feiger. Der Staat müsse aber soziale Standards setzen.
Und dann finde ich, hat er, verzeihen Sie, verdammt nochmal das Recht, aber auch die Pflicht zu sagen, wir wollen, dass diese Unternehmen, die aus Steuergeldern Aufträge erhalten, auch zu unseren tariflichen Bedingungen, zu unseren sozialen Bedingungen ihre Arbeitnehmer beschäftigen, weil diese Verantwortung, finde ich, darf der Staat schon auch wahrnehmen.
Der Gewerkschaftschef findet mit diesen Argumenten bei den regierenden Parteien in Berlin aktuell durchaus Gehör, betont er.
Also auch dazu sind wir in ganz intensiven Gesprächen, sowohl mit dem Wirtschaftsministerium als auch mit dem Arbeitsministerium, weil man muss natürlich auch sagen, wenn dort zu unseren Einkommensbedingungen gearbeitet wird, bedeutet das für den Staat ja auch Steuern, Sozialversicherungsbeiträge etc. etc. Also insofern ist der Staat auch ein kluger Unternehmer und ein kluger Investor in öffentliche Aufträge, wenn er organisiert, unsere Regeln werden eingehalten, weil dann kommt auch Geld in die Kasse.
Malermeister Felix Diemerling verweist auch auf Beispiele in Ländern außerhalb der EU, denen man folgen könnte, um die Einhaltung von Tarifverträgen auch bei Ausschreibungen für öffentliche Baustellen in Deutschland und der Europäischen Union durchzusetzen.
Es gibt da auch ganz einfache Lösungen, beispielsweise die Kanadier, die machen es ganz einfach, die nehmen einfach den zweitbilligsten, dann kriegen sie einen ganz anderen Kalkulationsdruck. In der Schweiz gibt es ein bisschen komplizierteres Verfahren, da wird ein Mittelpreis gebildet und wer da am nächsten dran ist, bekommt den Auftrag. Also es gibt ganz simple Lösungen. Mein Eindruck ist nur, dass das in der Politik noch gar nicht angekommen ist, dass das thematisiert werden müsste.
Michael Wettemann kann selbst entscheiden, mit welchen Handwerksbetrieben er auf seinen Baustellen zusammenarbeitet. Wettemann ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der ältesten Wohnungsgenossenschaft in Frankfurt am Main. Auch er kennt die Berichte über die Ausbeutung osteuropäischer Arbeiter auf den Baustellen der Main-Metropole. Er zieht die Konsequenzen.
Absolut. Also wir arbeiten nur mit inhabergeführten Frankfurter Traditionsunternehmen oder Rhein-Main bis in Spessart hoch, bis Königstein raus. Wir finden es nicht fair, wenn man sagt, der Dachdecker aus Portugal kriegt den großen Auftrag fürs Dach und wenn eine Dachziegel runter ist, darf dann der aus Frankfurt für den kleinen Auftrag kommen. Und die müssen ja europaweit ausschreiben. Aber da haben wir als Genossenschaft die Möglichkeit und wir gucken da schon drauf. Weil auch die Leute, die bei unseren Handwerkern arbeiten, die wohnen doch in Frankfurt. Das heißt, es ist doch ein Win-Win, dass man sagt, die Leute wohnen auch hier vielleicht bei uns, die arbeiten hier, dann sollen die Aufträge kriegen.
Felix Diemerling hört so etwas gern. Er freut sich jedoch genauso darüber, dass die gerade gestartete Initiative Faires Handwerk der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main auch über die Region hinaus auf großes Interesse stößt.
Was mich jetzt selbst überrascht hat, war, dass es wirklich ein bundesweites Interesse daran gibt. Die Aktion wurde beispielsweise auch von unserem Bundesverband über ein Newsletter verschickt und wir haben wirklich bundesweit Anfragen. Der Landesverband des Saarlandes, aus Kaiserslautern, aus Baden-Württemberg. Gestern hat mich der Stuckateurverband angesprochen aus Baden-Württemberg. Mit denen werde ich mich jetzt mal zusammensetzen. Die wollen sich vielleicht beteiligen. Also eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Also er freut sich über das Interesse an der Situation der Menschen und freut sich, dass Leute sich auch mal für ihre Situation, ihre Rechte interessieren. Und sie hoffen, dass das irgendwie weitergetragen wird und dass eine Form der Reglementierung stattfindet.
Das war der Hintergrund. Initiative gegen Ausbeutung. Neues EU-Recht gegen Lohn- und Sozialdumping. Eine Sendung von Ludger Fittkau. Redaktion Norbert Weber.